Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Manche sieht man öfters, manche sieht man nicht so häufig. Ich hoffe, dass ihr nicht die Taktik habt, euch nicht so häufig sehen zu lassen, damit man sich mehr über euch freut. Aber wir freuen uns auch über diejenigen, die nicht so häufig da sind, ganz besonders. Und ich grüße auch alle, die uns übers Internet zuschauen. Wir sind immer noch sehr dankbar für diese technische Möglichkeit, die wir haben, die Kapazitäten in unserem Raum deutlich zu vergrößern. Ja, wir beginnen eine neue Serie. Und diese Serie geht um Beziehungen. Und wir haben da auch eine Folie. Martin hat die freundlicherweise für uns gestaltet. Es geht um Zueinanderfinden. Es geht um Beziehungen. Und es steht drunter nicht nur für Paarbeziehungen. Also wir freuen uns auf der einen Seite, dass wir eine Familiengemeinde sind. Wir merken das einfach, sind unglaublich gesegnet mit Kindern, wir sind gesegnet mit jungen Familien und mit Leuten, die in Beziehungen leben, also in Paarbeziehungen leben, so muss ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die entweder aus dieser Phase schon raus sind oder die in dieser Phase noch gar nicht drin waren oder die aus irgendeinem anderen Grund in so einer Paarbeziehung nicht leben. Und wir möchten auf der einen Seite Hilfestellung geben für diejenigen, die in diesen Beziehungen leben, und auf der anderen Seite aber auch diejenigen nicht das Gefühl geben, dass sie hier in der Gemeinde nicht vorkommen. Und wir hoffen, dass uns das gelingt. Wir werden Themen ansprechen, die für Beziehungen zwischen Mann und Frau ganz wichtig sind, aber auch zwischen Eltern und Kindern. Und das hört ja nicht dann auf, wenn man Kindern nicht mehr erziehen kann. Das ist so ungefähr ab 3. Das gilt für Beziehungen zwischen Geschwistern. Das gilt für Beziehungen am Arbeitsplatz oder mit deinen Nachbarn oder wo auch immer. So, jeder von uns lebt in Beziehungen. Und deswegen ist es wichtig für uns, diese Beziehungen richtig zu leben, das richtig zu machen. Schlechte Beziehungen machen ein Leben zur Qual. Aber gute Beziehungen auf der anderen Seite sind eine Quelle der Kraft und eine Quelle des Segens. Und deswegen soll es in den nächsten paar Wochen um Beziehungen gehen. Und ich werde heute den Anfang machen mit einem Thema Vergebung. Und dazu möchte ich ein Zitat an den Anfang stellen. Ihr werdet uns verzeihen, wir haben einfach zurzeit ein bisschen Beziehungen ins englische Königshaus. Und ich möchte hier ein Zitat von Königin Elisabeth II. Euch weitergeben, das sie zur Weihnachtsansprache 2011 gesagt hat. Weiß nicht, ob unser Bundespräsident sowas auch sagen könnte. Vergebung ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Sie kann zerbrochene Familien heilen, Freundschaften wiederherstellen und gespaltene Gemeinschaften wieder zusammenführen. In der Vergebung erfahren wir die Kraft der Liebe Gottes. Fand ich gut. Ich meine, Elisabeth ist natürlich nicht nur Königin, sie ist auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Insofern muss sie vielleicht auch ein bisschen mehr geistliche Impulse weitergeben. Hat sie allerdings die ersten Jahrzehnte, kann man sagen, Thronregentschaft, so sagt man, glaube ich, nicht so getan. Heute feiert sie ihren 70. Nicht Geburtstag, sondern ihr 70-jähriges Thronjubiläum. An dieser Stelle, Elisabeth, falls Sie zuschauen, Eure Majestät, einen Gruß nach London. Ja. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die wir im Alten Testament lesen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr was mit Vergebung zu tun hat, aber an der wir sehr schön sehen können, wie Vergebung funktioniert und welche Auswirkungen Vergebung hat. Wer seine Bibel dabei hat oder eine Bibel-App auf seinem Handy hat oder daheim gerade vor seinem Rechner sitzt und dort eine Bibel zur Verfügung hat, wir blättern oder klicken auf 1. Mose Kapitel 37. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ich lese ab Vers 2 und wir überspringen immer wieder ein paar Verse, die nützlich sind zu lesen, aber die für den Fortgang dieser Predigt nicht ganz so relevant sind. So, wir fangen an am Ende von Vers 2. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern. Hinter ihrem Rücken verleumdete er sie bei seinem Vater und verriet ihm alles, was sie trieben. Eines Tages sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Gut, sagte Josef und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter, schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ich denke, soweit ist die Geschichte vermutlich auch denjenigen bekannt, die nicht so firm in der Bibel sind, aber das Zwischenstück, das erzähle ich jetzt mal so. In Ägypten, da, also Josef ist in der Sklaverei und es geht auf und ab, immer mal wieder. Und am Ende landet er zunächst im Gefängnis und dann wird er die rechte Hand, wenn du so willst, der Kanzler oder der, vielleicht auch der Agrarminister oder sonst irgendwas, des Pharao. Also er hat, es wird so gesagt, die zweite Stelle, also Vizekanzler würden wir heute vielleicht sagen, beziehungsweise unser höchstes Amt ist ja der Bundespräsident, aber ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Na, er ist jedenfalls in einer ganz, ganz hohen Position in Ägypten und sorgt dort dafür, dass es dem Land gut geht. Und im Rest der Gegend gibt es eine große Hungersnot und in dieser Hungersnot kommen die Brüder von Josef nach Ägypten, weil es dort durch Josefs Geschick und durch seine kluge Handlungen immer noch Getreide gibt. Und schließlich landen die Brüder vor Josef. Es lohnt sich, die ganze Geschichte nochmal zu lesen, aber sie erkennen ihn nicht. Und wir lesen jetzt weiter im Kapitel 45, Vers 4 bis 8, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und er sagt: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Und an der Stelle sind die Brüder zunächst mal natürlich erleichtert und die Familien ziehen um nach Ägypten, inklusive dem alten Vater. Und irgendwann stirbt der Vater von Josef und jetzt bekommen die Brüder nochmal kalte Füße. Und im Kapitel 50 lesen wir ab Vers 15. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böse tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Was für eine Geschichte. Dieser Josef, der hat schon in jungen Jahren erlebt, wie die Menschen, die ihm eigentlich am nächsten standen, ihm wirklich Schreckliches angetan haben. Aber Josef war bereit zu vergeben. Josef war bereit, das hinter sich zu lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es für ihn gewesen sein muss und wann dieser Entschluss in ihm gereift ist. Wenn wir diese Geschichte lesen von Josef und seinen Brüdern, dann hat man manchmal auch so den Eindruck, ich habe das jetzt hier alles rausgelassen, aber dass er sie manchmal schon noch ein bisschen leiden lassen wollte oder dass er sie nicht ganz so einfach machen wollte. Ich weiß nicht, wie viel in Josef gekämpft hat, aber am Ende kommt er an diesem Punkt an und er kann das Ganze aus der göttlichen Sicht sehen. Er kann das aus einem vollkommen abgehobenen, würden wir fast sagen, Blickwinkel sehen, wo er sieht nicht das, was menschlich geschehen ist, sondern wo er das sieht, was Gott damit vorhatte. Josef hat sich irgendwann dazu entschieden zu vergeben. Und dadurch konnte Gott seinen Plan verwirklichen. Die Tatsache, dass Josef bereit war, auf seinen Groll, auf seinen Ärger, auf seine Rache zu verzichten, die hat Segen ermöglicht, den Gott eigentlich geplant hatte. Und wir sehen, dass nicht nur Josef gesegnet wurde, sondern seine Brüder wurden gesegnet, sein Vater, seine ganze Familie. Und letztendlich haben all diese Leute überlebt, haben sich vermehrt. Ein großes Volk ist daraus entstanden. Weil Josef bereit war zu vergeben, wurden all diese Leute gesegnet und wurde letztendlich ihr Leben eigentlich erst ermöglicht. Und wenn du dann weitergehst, dann siehst du, dass durch diese Leute letztendlich auch wir gesegnet wurden. Denn aus diesem Volk kam letztendlich Jesus, kamen die Apostel. Und so sind auch wir letztendlich Nutznießer dieser Entscheidung, die Josef getroffen hat, nämlich zu vergeben. Ja, wir sehen, die Vergebung hat eine unmittelbare Auswirkung auf Josef und auf seine Familie, auf seine Brüder zunächst mal. Aber weit darüber hinaus kann der Segen Gottes fließen. Und das ist das Erste, was ich uns heute Morgen als Merkhilfe, als Merksatz mitgeben möchte. Vergebung öffnet die Tür für den Segen. Vergebung öffnet die Tür für den Segen. Ich habe bewusst mit einem positiven Beispiel angefangen. Und jetzt komme ich zu was, wo ich sagen muss, es gibt auch eine Alternative. Man redet ja heute so oft davon, dass manche Dinge alternativlos sind. Vergebung ist nicht alternativlos. Man kann anders. Man darf anders. Und Jesus spricht es im Neuen Testament auch relativ klar an. Ich würde gerne mit euch jetzt was machen und ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht, oder ihr wisst schon, auf was es rausläuft, dann müsst ihr mir es hinterher nicht verzeihen. Aber ich würde jetzt gerne mit euch das Vaterunser beten. Kann man das miteinander machen? Ist gefährlich. Also überleg dir, ob du das machen willst, aber vielleicht betest du es schon öfters. Lass uns vielleicht miteinander aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch wieder setzen. Als Jesus seine Jünger dieses Gebet gelehrt hat, da hat er anschließend einen Kommentar gemacht. Und diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, die wissen, was jetzt kommt. In Matthäus 6, Vers 14 und 15 lesen wir, dass Jesus zu diesem Gebet genau zu einer Bitte einen Kommentar macht. Und da heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Das ist hart. Es ist im Übrigen vollkommen egal, ob du dieses Gebet betest oder nicht, ob du sagst, vergib mir, wie ich meinen Schuldigern vergebe, oder ob du das nicht sagst. Denn Gott handelt genauso. Er vergibt dir deine Schuld, wenn du bereit bist zu vergeben. Und wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann steht hier, dass Gott dir nicht vergibt. Und jetzt müssen wir ganz kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Was bedeutet es denn, wenn Gott dir nicht vergibt? Und ganz ehrlich, seit ich über diesen Vers predige, habe ich es noch nicht geschafft, das so hart auszusprechen, wie man es aussprechen könnte. Aber jedes Mal sage ich, und ich sage das auch heute, dann hast du mit Gott große Schwierigkeiten. Wenn du am Ende bei Gott ankommst und deine Schuld nicht vergeben ist, dann hast du mit Gott richtig Probleme. Aber muss ja nicht so sein. Wir haben Alternativen. Aber Jesus redet hier ganz, ganz ernst mit uns und er sagt, es hat Konsequenzen, wenn du dich dazu entscheidest, nicht zu vergeben. Und diese Konsequenzen, die gehen noch ein Stück weiter über das, an was du jetzt vielleicht denkst. Diese Konsequenzen, die werden in unserem täglichen Leben spürbar. Ich möchte uns eine Stelle aus Jesaja vorlesen, Jesaja 59, die Verse 1 und 2, wo ihr vielleicht manchmal schon den Eindruck hattet, so, ich bete und irgendwie habe ich den Eindruck, es passiert nicht wirklich so viel. Und da steht, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein. Sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Wenn du möchtest, dass deine Gebete erhört werden, dann ist es wichtig, dass die Schuld, die in deinem Leben da ist, weggeschafft wird. Dass diese Mauer zwischen dir und Gott abgebrochen wird. Das wirst du nur dadurch hinkriegen, dass deine Schuld vergeben wird. Und wir haben gerade von Jesus gehört, das wird nur passieren, indem du bereit bist, selber zu vergeben. Jesus erzählt mal ein Gleichnis von einem Mann, der seinem Herrn ganz, ganz viel Geld schuldet. Und der Herr erlässt ihm die ganze Schuld. Und dieser Mann ist anschließend nicht bereit, einem, der ihm Geld schuldete, dieses Geld ebenfalls zu erlassen, zu schenken. Und am Ende wird er ins Gefängnis geworfen. So, die Erhörung unserer Gebete hängt offensichtlich auch davon ab, ob wir bereit sind zu vergeben. Jesus erzählt uns in Matthäus oder gibt uns in Matthäus 5, Vers 23 und 24 noch eine Anweisung. Die hätten wir eigentlich vor dem Gottesdienst euch weitergeben sollen, denn wir haben unser Opfer schon gebracht, nämlich unser Lobpreisopfer. Aber Jesus erzählt uns ein bisschen was zu diesem Opfer. Wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer. Jesus sagt hier, du kannst Gott schon anbeten, kannst ihm dein Opfer bringen und alles, aber eigentlich wäre es wichtig, dass das, was zwischen dir und Gott steht, was eure Beziehung hindert, dass das vorher ausgeräumt wird. Hast du dir schon mal überlegt, dass deine Gebete womöglich nicht erhört werden, weil du nicht bereit bist zu vergeben? Und wie einfach es vielleicht wäre, diese Gebete zu erhörlichen Gebeten zu machen? Und deswegen der zweite Satz, den ich uns für heute gerne mitgeben möchte. Unversöhnlichkeit kann zu unerhörten Gebeten führen. Und ich meine jetzt nicht unerhörte Gebete, sondern ich meine Gebete, die Gott nicht erhört. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen genauer auf diese Beziehungen eingehen und was Vergebung oder Unvergeblichkeit mit unseren Beziehungen macht. Wir haben gerade gehört, wenn dir bewusst wird, dass dein Bruder was gegen dich hat, und wir haben es heute von Martin gehört, wir können ja alle in Beziehungen so unsere Daumen benutzen. So. Schuld belastet Beziehungen. Wenn da Schuld da ist, dann ist der Daumen nach unten. Heute ist, haben wir auf der Herfahrt gehört, der Gedenktag an die weibliche Genitalverstümmelung. Eine schreckliche Praxis, die in vielen Regionen dieser Welt praktiziert wird und worunter Frauen unglaublich leiden. Christian Schneider, der jetzt in die Leitung von Liebe in Aktion mit hineingegangen ist und der im Tschad ein Heim mitbetreut und aufgebaut hat für Frauen, die geflohen sind vor dieser Beschneidung. Ein unglaubliches Leid, was hier passiert und wo er hier einfach auch helfen möchte. Aber kannst du dir vorstellen, dass Frauen, denen sowas passiert ist, Probleme haben in ihren Beziehungen zu den Menschen, die ihnen das angetan haben, zu ihren Eltern? Zurzeit wird ganz, ganz viel diskutiert über das, was in der katholischen Kirche passiert ist, über den ehemaligen Papst Benedikt, der da vielleicht gelogen hat und wo die Leute sagen, sie haben Probleme damit, was da passiert. Und wir sind nicht davon ausgenommen. Auch wir können jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwelche Kirchen zeigen und wir sagen, oh, bei denen passiert aber ganz was Schlimmes. Es gibt genügend Fälle in Freikirchen, wo sowas passiert ist, wo Menschen Schreckliches erlebt haben und wo Beziehungen zerstört sind, wo Menschen unglaubliche Schwierigkeiten haben, mit ihren Eltern wieder umzugehen. Und Gott möchte uns einen Schlüssel in die Hand geben, auch wenn nichts ganz so Schlimmes passiert ist, aber wenn uns Dinge passiert sind, die uns Probleme machen und wo Beziehungen kaputt gegangen sind. Gott möchte unsere Beziehungen entschuldigen. Behaltene Schuld, die wird zu Bitterkeit, die wird zu Belastungen. Das sind Dinge, die wir, die Beziehungen vergiften und kaputt machen. Und ich habe schon oft darüber was gesagt, ich möchte es heute nicht so ausführlich tun, aber du kannst natürlich warten, bis der andere zu dir kommt und sich entschuldigt. Du kannst warten, bis der andere seinen Fehler einsieht. Aber ich würde dir empfehlen, warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern tu du den ersten Schritt. Tu du den ersten Schritt und vergib. Und so im täglichen Kleinkrieg zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, wir haben das vorher bei Josef gesehen, da ist ja nun auch nicht so, als ob einer schuld ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer hat denn die Schuld, dass Josef in die Sklaverei verkauft wurde, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, na klar, die Brüder. Die haben ihn immerhin verkauft. Aber da war am Anfang dieser eine Vers, wo es heißt, dass Josef hintenrum seinem Vater immer alles erzählt hat. Und der Hass, den die Brüder auf Josef hatten, der hatte natürlich seinen Grund. Damit ist das Fehlverhalten nicht gerechtfertigt. Aber wir merken schon, es gibt immer auch eine Teilschuld. Es gibt Verantwortung, die wir tragen. Und deswegen, du kannst dich nicht auf dein hohes Ross setzen und sagen, jetzt muss ich erstmal der andere entschuldigen. Und ich würde dir auch empfehlen, das nicht zu tun. Ob du nun den Eindruck hast, dass der andere komplett alleine schuldig ist oder ob du vielleicht sagst, ja, ich habe auch was falsch gemacht. Aber geh du den ersten Schritt. Und dann kommen wir irgendwann vielleicht auch an unsere Grenzen, wo wir sagen, also das ist zu schwer, das kann ich nicht mehr vergeben oder das ist zu viel, das ist zu oft passiert. Und da gibt es eine Begebenheit, wo Petrus zu Jesus kommt und ihn fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Matthäus 18, 21 und folgende. Und da fragt er ihn, genügt es 7-mal? Und ich weiß nicht, ob 7-mal für dich jetzt schon viel oder eher wenig ist, aber die Antwort von Jesus, die macht es noch viel deutlicher. Jesus sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Für all diejenigen, die in Mathe nicht so gut waren, es sind 490 Mal. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn dein Ehepartner, dein Vater, dein Kind, dein Arbeitskollege 490 Mal dasselbe tut und an dir schuldig wird? Sind wir an dem Punkt nicht alle überfordert? Müssen wir nicht sagen, Jesus, was du hier von uns verlangst, das ist übermenschlich? Und ich würde sagen, ja, es ist übermenschlich. Ich weiß nicht, ob das irgendein Mensch auf dieser Welt ohne göttliche Hilfe überhaupt hinbekommt. Aber das Gute ist, wir müssen das nicht ohne göttliche Hilfe tun. Gott gibt uns die Kraft zum Vergeben. Und ich bin mir dessen durchaus bewusst, was ich in dem dritten Satz, den ich euch gern mitgeben möchte, hier sage. Vergebung ist nicht immer einfach. Aber sie ist immer heilsam. Vergebung ist nicht immer einfach, aber sie ist immer heilsam. Und an dem Punkt möchte ich nur einen Punkt ganz besonders betonen. Und jetzt komme ich so langsam auf die Auflösung dessen, was sich manche von euch vielleicht schon die ganze Predigt fragen. Warum in aller Welt trägt Wolfgang einen Rucksack, der farblich nicht zu seinem Hemd passt? Also die Farbe kann ich euch erklären, wir haben einfach keinen besseren gefunden und wir haben gedacht, okay, es funktioniert auch so. Aber warum trage ich diesen Rucksack, der mir wirklich die ganze Predigt jetzt schon an meinem Rücken wirklich Probleme macht? Und jetzt kommt ein Satz, den ihr von mir vielleicht auch schon des Öfteren gehört habt, übers Vergeben. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Und jetzt lege ich diesen Rucksack ab. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den falschen Gürtel aufmache. Ach, das Leben ist so schön. Ich habe den Rucksack zum Kreuz gebracht. Wisst ihr was? Es ist vollkommen egal, was der Rucksack ist und was da drin ist. Tatsache ist, mir geht es jetzt viel besser als vorher. Und natürlich kannst du sagen, ich gebe diese Schuld nicht her, aber es ist die Schuld des anderen. Und diese Schuld des anderen, die belastet dich viel mehr als ihn oder sie. So derjenige, der den größten Vorteil davon hat, wenn du vergibst, das bist du selbst. Wenn ich vergebe, vierter Merksatz, wenn ich vergebe, habe ich selbst den größten Vorteil. Und egal wie schwierig das ist, ich möchte dich bitten, mach dich auf den Weg zur Vergebung. Gott wird dir helfen. Und wenn du möchtest, werden wir versuchen, dir zu helfen, so gut wir das können. Ich möchte zum Schluss noch ein paar praktische To-Gos euch weitergeben. Was ist für mich der erste Schritt zur Vergebung? Ich merke, da ist irgendwas in der Beziehung nicht so, wie es sein sollte. Da ist jemand an mir schuldig geworden oder ich bin an jemandem schuldig geworden. Der erste Schritt, den ich mich fragen muss, ist, will ich eigentlich vergeben? Bin ich überhaupt bereit dazu? Noch bevor ich die Frage stellen muss, kriege ich das hin? Ist die Frage, bin ich willig? Bin ich bereit? Bin ich entschlossen, das zu tun? Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo du sagst, ja, es ist schwierig, aber ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte diesen Schritt tun, ich möchte vergeben, dann ist die Tür zunächst mal offen. Und dann, und das ist das Zweite, was ich euch sagen möchte, dann müssen wir kein frommes Theater spielen. Du musst nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Du darfst ehrlich sein. Du darfst den Daumen senken. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Wenn dich jemand fragt, ist alles gut mit uns? Dann darfst du ehrlich sein und sagen, nein, es ist nicht alles gut. Die Antwort auf die Frage, wie geht's dir, muss nicht lauten, alles prima. Meine Frau und ich können diesen Satz manchmal schon bald nicht mehr hören. Wenn wir wissen, dass Dinge nicht in Ordnung ist und Leute gefragt werden, wie geht's? Und die Leute sagen, alles in Ordnung. Und wir wissen, es ist nicht so. Wir müssen kein Theater spielen. Wir dürfen ehrlich sein. Und dann möchte ich das nochmal wiederholen von dem, was ich vorher gesagt habe. Mach den ersten Schritt. Wart nicht, bis irgendwas passiert. Wart nicht, bis der andere auf dich zukommt. Du hast ein Interesse daran, diese Last loszuwerden. Du bist derjenige, der am meisten davon profitiert. Also tu den ersten Schritt. Und dann gibt uns die Bibel noch einen super Hinweis, wie wir umgehen können mit Menschen, die uns Probleme machen. Ich habe jetzt ganz bewusst eine ganz moderne Übersetzung rausgesucht. Man kann das, oder es ist in vielen Übersetzungen sehr viel enger und sehr viel, sehr viel härter formuliert, aber ich lese uns mal Römer Kapitel 12, Vers 14. Ich glaube, ich habe die Hoffnung für alle genommen hier. Da steht, wenn Menschen euch das Leben schwer machen, so betet für sie, statt ihnen Schlechtes zu wünschen. Vielleicht hast du Luther oder sonst irgendwas im Ohr, wo es heißt, wenn Menschen euch verfolgen oder irgendwie sowas, dann segnet und flucht nicht. Aber ich glaube, man kann das so breit, wie es hier übersetzt war, durchaus sagen. Wenn Menschen euch das Leben schwer machen, dann betet für sie, anstatt ihnen Schlechtes zu wünschen. Fang an, diesen Menschen Gutes zu wünschen. Wir haben uns kürzlich in verschiedenen Kreisen, in denen wir unterwegs sind, mit dem Thema Segnen beschäftigt. Und vielleicht kannst du das auch mal machen, darüber nachdenken, was ist Segen eigentlich? Warum segnen wir eigentlich? Und Segen, lass mich es mal ganz, ganz einfach und platt sagen, Segnen ist, was Gutes weiterzugeben. Dem anderen was Gutes zu wünschen, dem anderen was Gutes zuzusprechen. Und jetzt gibt es Menschen, wir haben das vorher von Martin gehört, wo du dir überlegst, kann ich das so sagen? Hab dich lieb. So. Ist das in meinem Herzen so? Wie gesagt, wir müssen ja kein Theater spielen, wir müssen nicht anfangen zu lügen. Aber wir dürfen segnen, wir dürfen Gutes aussprechen. Derjenige, der uns gerade so richtig nervt, wir müssen ihm nicht die Pest an den Hals wünschen. Wir dürfen ihm wünschen, dass es finanziell für ihn richtig gut läuft. Wir dürfen uns wünschen, dass sie befördert wird. Oder dass, was weiß ich, was Gutes passiert in ihrem Leben. Und jetzt kannst du sagen, aber das, wenn sie jetzt auch noch belohnt werden für das, was sie Schlechtes gemacht haben. Wisst ihr, wir haben eins gelernt im Laufe unserer Ehebeziehung, wir müssen einander nicht erziehen. Und wir müssen auch die anderen Menschen nicht erziehen. Ich habe vorher gesagt, bei den Kindern, vielleicht bin ich doch ein bisschen tief gegangen mit den 3 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange man Kinder erziehen kann, aber spätestens im Erwachsenenalter, da hört es auf, dass du Menschen erziehen kannst. Und du musst ihnen auch nichts Schlechtes wünschen, damit sie erkennen, was sie falsch gemacht haben. Derjenige, der sich um sowas kümmert, ist Gott. Wie hat Josef vorher gesagt, ich maß mir doch nicht an, euch zu richten. Gott wird es tun. Oder auch nicht. Aber das ist seine Entscheidung. Meine Aufgabe ist, dafür Sorge zu tragen, dass meine Beziehung zu dieser Person in Ordnung kommt, so gut ich das kann. Die Bibel ist da ganz, ganz realistisch und sie sagt, so viel an euch liegt, also soweit ihr das in der Hand habt, habt mit allen Menschen Frieden. Nur mit manchen Menschen kannst du keinen Frieden haben. Aber du kannst es versuchen und du kannst ihnen Gutes wünschen. Gerade die Leute, die dich nerven. Der dich irgendwie im Verkehr jetzt geschnitten hat, der sich noch vor dir reingedrängelt hat. Du darfst ihm wünschen, dass er grüne Welle hat und dass sein Auto nie kaputt geht. Und darfst ihm alles Gute dieser Welt wünschen. Und weißt du was? Weißt du, zu was das führen wird? Ob Gott diesen Segen umsetzen kann. Wir haben vorher gesagt, es gibt auch Hindernisse für Segen und mancher Segen wird auch nie ankommen. Aber weißt du, zu was es führt? Du wirst entspannt. Du bist nicht mehr erregt. Also jedenfalls, wenn du es ernst gemeint hast. Und du kannst ganz gechillt da drin sitzen und sagen, ich stehe da drüber. Du musst dich vom Fehlverhalten der anderen nicht runterziehen lassen, sondern du darfst es besser machen. Und schließlich Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Ich weiß nicht, ob das immer so gut funktioniert mit dem Sonnenuntergang, vor allem wenn es dann erst abends passiert ist oder kurz vor Sonnenuntergang, dann müsst ihr ja sofort vergeben. Aber was ich dir sagen möchte, lass dir nicht zu viel Zeit. Je länger es geht, desto schwieriger wird es. Je mehr sich diese negativen Dinge in deinem Leben festgesetzt haben, desto schwieriger wird es, die rauszukriegen. Die fangen an, Wurzeln zu schlagen und die fangen an, Bitterkeit zu erzeugen. Und deswegen redet die Bibel auch von bitteren Wurzeln. Je früher du was dagegen tust, desto einfacher ist es. Und deswegen meine Empfehlung und meine Bitte an dich, lass dir nicht so viel Zeit zu vergeben. Damit bin ich am Ende dieser Predigt angelangt. Aber wir machen jetzt noch einen ganz praktischen Teil. Wir werden jetzt Vergebung schmecken. Wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl, diejenigen, die schon länger hier in der Gemeinde sind oder diejenigen, die schon länger im Glauben unterwegs sind, die wissen das vermutlich schon. Abendmahl hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Und ich lese uns diese Worte nochmal vor, die wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, miteinander lesen. Wir lesen sie in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wo Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich mache mal hier ganz kurz Stopp. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Warum ist Jesus denn gestorben? Warum gibt es dieses Kreuz? Warum haben wir dieses Symbol? Warum ist Jesus gestorben? Und die Bibel ist vollkommen klar darüber. Jesus ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld, um unsere Sünde wegzuschaffen. Und wenn wir den Tod des Herrn verkündigen, dann verkündigen wir damit Gottes Angebot zur Vergebung. Und letztendlich sagen wir es uns auch selber. Gott ist bereit, mir zu vergeben. Und heute dürfen wir noch was dazu tun. Wir dürfen sagen, indem ich dieses Brot esse und diesen Saft trinke, verpflichte ich mich dazu, denjenigen Menschen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Ich habe uns vorher die Alternativen gezeigt. Und vielleicht sagst du, angesichts dieser Alternativen muss ich sagen, vergeben ist alternativlos. Ich hoffe, dass du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, hör mal, ich möchte auch nicht meine Beziehung mit Gott aufs Spiel setzen. Ich möchte auch nicht meine Herrlichkeit aufs Spiel setzen. Ich möchte auch nicht die Erhörung meiner Gebete aufs Spiel setzen. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als zu vergeben. Und ja, im Prinzip ist es so. Der Preis, den wir dafür bezahlen würden, wenn wir nicht vergeben, der ist sehr hoch. Und von daher lade ich euch ein, heute, wenn ihr nach vorne kommt, vielleicht noch während ihr am Platz sitzt, einfach euch zu überlegen, bei welchen Leuten würde ich momentan den Daumen nach unten haben, mit wem muss ich sagen, ist meine Beziehung zurzeit schlecht, wer ist an mir schuldig geworden, wo muss ich vergeben? Und dann mach das mit Gott aus. Vielleicht kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich vergebe dieser Person von ganzem Herzen. Oder du sagst, Gott, ich kriege das jetzt noch nicht hin, aber ich möchte ihr vergeben und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann können wir auch den nächsten Teil lesen. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und vielleicht können wir das heute einfach auch mal so interpretieren, dass wir sagen, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann nehmen wir auch unwürdig an diesem Mahl teil. Und deswegen lassen wir uns jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir uns auf der einen Seite fragen, wo bin ich schuldig geworden? Wo muss ich Gott um Vergebung bitten? Und wo muss ich vielleicht auch Menschen um Vergebung bitten, an denen ich schuldig geworden bin? Und umgekehrt, welchen Menschen muss ich vielleicht vergeben, damit diese Beziehungen wieder intakt sein können? Und mach dir keine Sorgen, was in einer Woche, einem Monat, einem Jahr sein wird. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Du musst nicht klären, was dann irgendwann später mal passieren wird. Wichtig ist, dass du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst, jetzt die richtigen Weichen stellst, jetzt die richtigen Schritte gehst. So, lass uns eine Zeit der Stille haben und anschließend werden wir es wieder so machen, dass ihr nach vorne kommt, in diesem von euch aus gesehen rechten Gang, dass ihr euch hier vorne Brot und auch einen Becher mit Saft nehmt und dass ihr anschließend auf der anderen Seite zurück zu eurem Platz geht. Ihr könnt die Runde auch zweimal machen oder ihr könnt hier vorne ganz kurz warten, wenn nicht zu viele Leute hier vorne stehen, sonst wird es im Abstand ein bisschen schwierig. So, lasst uns eine Zeit der Stille haben, wo wir uns vor Gott prüfen, wo wir mit ihm reden und wo wir um Vergebung bitten oder vielleicht auch Vergebung aussprechen. Vater, danke, dass du uns deine Vergebung anbietest. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben. Nicht nur 490 Mal. Danke, Herr, dass du uns deine ausgebreiteten Arme entgegenstreckst und darauf wartest, dass wir zu dir kommen. Herr, und wir möchten auch die Menschen freigeben und loslassen, denen wir Schuld behalten haben. Wir möchten uns auf diesen Weg der Vergebung machen, möchten Vergebung aussprechen. Und ich danke dir, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das der Weg ist, Herr, auf dem du Segen für uns bereithältst. Und so darf ich diese Gaben segnen in deinem Namen. Ich danke dir, Herr, dass wir dieses Brot segnen dürfen. Und so wie in deinem Wort steht, dass du, Herr Jesus, deinen Leib für uns hast brechen lassen, so dürfen wir, wenn wir dieses Brot brechen und essen, so dürfen wir wissen, Herr, dass dein Leib für uns gebrochen ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns heute Morgen ganz neu klar machst, dass wir in deinem Leib, in deinem Leiden auch Heilung für unseren Leib erfahren dürfen. Möchte ich bitten, Herr, dass du Glauben wachsen lässt in uns und dass wir den Segen der Heilung auch erleben dürfen, in unserem Körper, aber auch in unseren Seelen. Und ich danke dir, Herr, dass wir diesen Kelch und die Kelche, die wir hier nachher miteinander trinken werden, segnen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass es der Kelch des Heils für uns ist. Dass wir an diesem Bund teilhaben dürfen, dass du mit uns einen Bund schließt, Herr, und dass du bereit bist, unsere Schuld zu vergeben, in die Tiefe des Meeres zu werfen. Und so bitten wir dich um Vergebung für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und so wollen wir jetzt auch Vergebung aussprechen für die Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Und danke, Herr, dass du segnen wirst, uns jetzt, wenn wir dieses Mahl nehmen, und die Menschen, die mit uns zusammenkommen, weil wir Träger deines Segens sind. Amen.